three, two, one.
Oh, this you crazy mother.
Willkommen bei Two Blacks
and a Jew,
der Podcast, in dem
Ezzie,
Nathan
und Vincent zumindest meistens darüber reden, wie wir als Minderheiten die Welt wahrnehmen. Manchmal auf Deutsch,
sometimes in English,
meistens auf Englisch. Let's drop some accordion in here.
What, that was not cool the first song.
Okay.
Hello.
Hello.
We're back.
Welcome back.
All three of us are back.
Yes.
It's been a while.
It's been a long, long time.
Wann war die letzte Folge, dass wir zu dritt aufgenommen haben?
Wollen wir über was anderes reden?
Okay. Ja, wie geht's?
Ja, mir geht's gut. Ich bin gerade bei meiner Mom in der Besenkammer. Ich möchte heute mit euch über Historical Narratives reden. Und so ein bisschen als Kickoff, ich habe es schon euch beiden angekündigt, hatte ich ein Zitat, was mich ein bisschen auf das Thema gebracht hatte und auch noch ein Video, was ich euch kurz zeigen werde danach.
Ich will mal hier kurz anmerken, so Vincent ist total im so Dozentenmodus.
Ja.
Merkt so richtig, wir sind da, guten Morgen allerseits.
Jetzt geht's los.
Wir sind pünktlich zur Vorlesung erschienen. Also wir haben so nicht gesagt, aber wir nehmen gerade über Skype ja auf, weil Nathan und ich sind ja in München.
Und ich bin super spontan zu meiner Mom gefahren nach Berlin für ein Wochenende, um mich mal zu entspannen. Und genau, jetzt nehmen wir einen Podcast auf. Ich zeige euch jetzt ein kurzes Video, was
16 Minuten lang
Nathan,
ist.
Nein, nur eine Minute. Was Nathan vielleicht schon kennt aus seiner Kindheit.
Ja.
Und viele ZuhörerInnen vielleicht auch. Es geht um Es war einmal der Mensch.
Da ist so ein Fisch, was sich so in Affe verwandelt hat. Das trappt so aller so.
Also der Fisch verwandelt sich zum Menschen.
Television Español. La.
Ja, ich kenne das, ich habe das als Kind gesehen.
Griechen, Mittelalter, da ist so ein Robin Hood-Figur.
Wikinger.
Es war einmal ein Mensch. Eine Reise durch die Geschichte der Menschheit. Oh Gott, ich brauche meine Brille. Ey, Da Vinci und die
Mona
Lisa.
Das ist ein klassisches, also wir haben das alle als Kinder gesehen,
ach so,
diese Videos.
Ich nicht.
Ich glaube, in Europa hat das ungefähr, jedes zweite Kind unserer Generation hat das gesehen.
Okay, es gab eine Frau in dieser ganzen 16 Minuten.
Oh. Mhm.
Mon Dieu. Buch und Regie, Albert Baril.
Barillet,
pardon. Die Wikinger.
Und ein Planet explodiert im Hintergrund. Space Vikings, I like it.
Genau. Dieses Video hatte ich vor einer Weile gesehen. Und wie gesagt, das kennt man ja wahrscheinlich, wenn man irgendwann mal Kika geschaut hat. Es war einmal der Mensch.
Mhm.
Der Mensch. Gut, das ist einige Sachen, die halt fehlen, sind irgendwelche Leute, die nicht weiß sind oder bis auf eine Frau, auch generell so die Geschichte der Frauen. Und das ist halt so ein bisschen, worüber ich heute mit euch reden wollte.
Also als du eingangs gesagt hast, wir reden über Historical Narratives, kannst du das mal kurz eindeutschen?
Ich habe mal versucht, so ein bisschen die Menschheitsgeschichte, wie sie immer erzählt wird, nachzuverfolgen und...
Hast du zufälligerweise kürzlich Harari gelesen?
Ein bisschen, aber ist auch ein bisschen Silk Roads.
Mhm.
Und ja, bei Silk Roads, finde ich, ist natürlich auch der Fokus sehr eurasisch und Afrika kommt quasi nicht vor.
Mhm.
Aber nichtsdestotrotz ist Silk Road schon mal ein besserer Fokus, weil letztlich die These ist, ja, alles, was sonst immer gelehrt wird, dass quasi die Moderne einfach nur ein Produkt ist dessen, was in Europa die letzten 2.000 bis 6.000 Jahre passiert ist, eigentlich kompletter Schwachsinn ist.
Ja, ich meine, aber das ist ja das Interessante, Historiker sind sich da ja eigentlich eins, nur wie halt Geschichte bei uns noch gelehrt wird, ist halt, also gerade wie Geschichte im Westen gelehrt wird, ist völlig Panne.
Mhm.
Genau.
Weil sie einfach viel zu kurzsichtig und
ja, nicht
mit
nur
engem Fokus,
sondern halt einfach auch wahnsinnig eurozentrisch, ne?
Ja.
Also,
genau.
Die Welt existierte ja vor Europa ja scheinbar nicht.
was ich dann mir mal aufgeschrieben hatte, war einfach so quasi diese normale Narrative, ist halt Ursprung der Menschheit, da eigentlich nicht so viel Raum zum Streiten.
Naja,
dass die Menschheit, ja, das war dann die nächste Sache.
6 Tage aber, und ein Tag Ruhe und so.
Ja.
aber Leute sind sich einig, dass das jetzt nicht die Menschheit in, keine Ahnung, in Sachsen den Ursprung hatte.
Die Sachsen haben was 8 Tage gebraucht.
Denn die Menschheit ist ja, also Leute sind sich einig, dass die Menschheit in Afrika entstanden ist.
Größtenteils. Also das war das andere, was ich euch geschickt hatte, die braune Esoterik. Mhm. Da ist irgendwie die Menschheit in Russland irgendwie entstanden, aber das ist eine andere Geschichte.
Never. It's too fucking cold.
Ich meine, im Prinzip, die Menschheit ist da und dort entstanden, ist ja auch schon nicht differenziert genug, weil es ja verschiedene Spezies gab, von denen Sapiens ja nur eine war. Und es gibt ja diverse Theorien, dass Sapiens zum Beispiel den Neandertalensis nicht ausgemerzt hat, sondern dass sie sich gepaart haben und dass daraus der moderne Mensch entstanden ist. Und es gab ja viele verschiedene Homos, aber Homo sapiens hat seinen Ursprung in Afrika, soweit wir wissen.
Aber also sprich, dass es halt so ein Oldschool Interracial Dating gab, so bevor wir das kannten. So.
Also halt tatsächlich auch interracial.
Ja, so richtig.
So richtig. Also richtig interracial.
So richtig, literally.
Nein, also du, ich meine, selbst da muss ich ja sagen, dass trotzdem der Ursprung der Spezies Homo trotzdem in Afrika war. Unabhängig davon, dass die dann auch die Denisovaner, hat man jetzt vor kurzem noch entdeckt, dass die dann alle Richtungen Norden und Osten und Westen und eigentlich in alle Himmelsrichtungen gewandert sind.
Aber können wir uns darauf einigen, dass diese Vorfahren, die nach Norden gezogen sind, einfach auch ein bisschen die Dümmeren waren? Und das meine ich nicht irgendwie so in Sachen so intelligent, sondern so, wieso ziehst du wohin, wo du mit Pelz die ganze Zeit unterwegs sein musst und die Kälte dich abfuckt?
Weil wahrscheinlich du zu Hause gebullied wurdest.
Maybe.
Ja. Yeah.
But I could survive bullying if I'm warm and not freezing.
Yeah, I can imagine that prehistorical bullying involves a lot more rocks and sticks and beatings.
That is true. Sticks and bones may literally break my bones.
Yeah.
Okay.
Ich glaube aber, unabhängig davon ist es natürlich auch so, dass wenn du auf einem Kontinent geboren wurdest, wo alles und jeder versucht, dich umzubringen, dann ist natürlich vergleichsweise die Wildnis in Europa deutlich sanfter gewesen, weil du halt einfach auch flach bist.
Ja, Winter is Coming ist halt plötzlich nicht mehr so schlimm. Ja, okay.
Genau. Genau, aber dann so von der Historie, wie es theoretisch immer weiter gelehrt wird, kommt dann meinetwegen Ägypten vielleicht noch, dann kommt das Griechische Reich, dann kommt das Römische Reich, dann kommt das Mittelalter, dann
also es wird halt
die Renaissance.
Es wird wahnsinnig viel übersprungen. Also wir fangen an mit Ursprung der Menschheit, dann sind wir plötzlich schon bei Ägypten, dann sind wir bei Griechenland, dann sind wir bei Rom, dann sind wir bei der Renaissance.
Und dann sind wir schon wieder da.
Und
hier, hi.
Genau, und dann werden die Amerikas entdeckt, dann kommt die Aufklärung, die Französische Revolution, die Wissenschaftliche Revolution, die Industrielle Revolution. Dann sind wir eigentlich schon bei den Weltkriegen, dann im Kalten Krieg.
Und dann sind wir bei Merkel und Trump.
Davor hat ja noch die liberale Agenda, dann, oder die neoliberale Agenda dann die Welt gewonnen.
Maggie und
jetzt,
Reagan.
Jetzt sind wir halt, es ist ja ein Teil davon, dass du sagst, okay, es hat sich alles irgendwie so zu diesem Punkt entwickelt, dass, wie es jetzt der Fall ist, Europa bzw. die USA die Welt regieren und das alles so ist, weil die Leute so ingenious waren und
die Idee, dass Europäer sind grundsätzlich intelligenter als jetzt hier irgendwas anderes und deshalb sind Europäer zur dominanten Macht auf der Welt geworden, ist das, was du sagen willst?
Also aus einer politischen und wirtschaftlichen Perspektive.
Die Idee wolltest du gerade in Worte fassen.
Ja, ich wollte es ja eigentlich nur noch mit dazu werfen. Aber
okay. Guten Morgen.
Hi. Genau. Jetzt könnten wir halt eigentlich so ein bisschen über die Probleme auch mit dieser Narrative reden. Und davor hatte ich halt noch das andere Zitat. Das ist nämlich von Chimamanda Ngozi Adichie.
Hey.
In einem Buch als Vorwort zu Chinua Achebe.
Ja.
Auch einer der bekanntesten nigerianischen, wenn nicht sogar bekanntesten afrikanischen Schriftsteller.
Ja.
Und ich lese gerade African Trilogy. Der Name ist irgendwie ungünstig gewählt, aber die Bücher sind ziemlich gut. Also es besteht aus Things Fall Apart, wo es so ein bisschen darum geht. Genau, das ist das, was die meisten kennen. Ist so Ende des 19. Jahrhunderts situiert Und es geht um ein Ibo-Dorf, wo dann nach einer gewissen Zeit der weiße Mann kommt und das dann dazu führt, dass quasi einige von den Ibos they lose their way. Mhm. Und das geht dann so ein bisschen, also das ist so ein Theme, was halt immer wieder von Gino Achebe angesprochen wird.
Ja.
Dann im zweiten überspringen wir dann so zwei Generationen und das ist dann No Longer at Ease, da geht es dann darum, dass der Enkel vom Protagonisten im ersten Teil nach England geht, um dort zu studieren und kommt dann zurück nach Lagos. Und ich will gar nicht zu viel verraten, aber im zweiten Teil geht es dann um ihn. Und im dritten Teil, das kann gelesen werden als die Zeit dazwischen. Also dass du sagst, so zwischen 1900, das ist ja Ende des 19. Jahrhunderts, bis halt zu, ja, bis zu 1930, 40, würde ich jetzt mal behaupten. Wo du halt noch nicht wirklich, oder wo viele noch nicht wirklich über eine Unabhängigkeit nachgedacht haben, aber schon dieses, weiß nicht, so diese, leider muss man so sagen, Master-Slave-Dynamic verinnerlicht haben. Mhm. Und Chimamanda Ngozi Adichie ist auch eine sehr bekannte nigerianische Autorin und sie hatte das Vorwort zu dieser Trilogie geschrieben. What she said just spoke to me and that's why I thought I would share it.
Aber kurz mal so ein popkultureller Einwurf zu Chimamanda, die übrigens einen brillanten, tollen Namen hat und übrigens einen tollen Stil. Ich empfehle jeder und jeden, sie auf Instagram zu folgen. Also es ist einfach ein visuelles, tolles Erlebnis. Aber die meisten kennen sie tatsächlich über Americana. Es ist ein Buch, was sie geschrieben hat vor ein paar Jahren. Und wer das nicht kennt, kennt spätestens jetzt, dass Lupita Nyong'o und Danai Gurai das jetzt für HBO verfilmen. In der Miniserie.
Ah.
Ja.
Ja, da kommt ein Film.
Ja, also nice. Miniserie kommt jetzt. Genau.
Okay.
Würde vor ein paar Tagen annonciert.
Ich habe das Gefühl, da kommt jetzt ganz viel in der Richtung, weil ich habe euch letztens im Chat geschrieben von Tomi Adeyemi, Children of Blood and Bone.
Mhm.
Sie ist eine nigerianische, also halb amerikanische, halb nigerianische Schriftstellerin und das ist ein It's a African-American Fantasy Novel.
Mm.
Lucasfilm arbeitet jetzt an der Verfilmung davon. Und ich habe das Gefühl, ganz viele dieser Projekte haben wir Black Panther zu verdanken.
Ja, voll.
Total krass.
Also, weil, genauso wie Wonder Woman hat ja Black Panther gezeigt, ach, so schwarze Körper, ne? Die verdienen ja auch Geld im Cinema.
Ja. Und das finde ich, also man kann halten von Black Panther als Film, was man will. Ich fand ihn jetzt nicht unbedingt den besten Film unter der Sonne.
Haben wir ja diskutiert.
Genau, aber was er für die Unterhaltungsgesellschaft für Representation gemacht hat, ist unfassbar.
Es war bedeutend.
Aber wir sollten wieder zurück zum Thema kommen.
Genau, also was war jetzt denn dieses Zitat?
Also, das Zitat war: Later, as an adult confronting the portrayals of Africa in non-African literature, Africa as a place without history, without humanity, without hope, and filled with that peculiar sense of defensiveness and vulnerability that comes with knowing that your humanity is seen as negotiable, I return again to Achebe's novels. In the stark sheer poetry of Things Fall Apart, in the humor and complexity of Arrow of God, I found a gentle reprimand. Don't you dare believe other people's stories of you.
Ich finde es ganz interessant bei diesem Zitat, vor allem also zwischen uns drei. Also es gibt so einerseits so Überschneidungen, so zwischen so Black Culture, Jewish Culture, if you will, wo beide Seiten, sag ich jetzt mal, our humanity has been negotiable,
mm-hmm.
or it's been seen mm-hmm. as been negotiable.
Yes.
Yeah.
The major difference, though, between like our two parties, if you will, is that you, Nathan, no matter how much Jewish humanity has been negotiable, there's always been a acknowledgement of history, an acknowledgement of.
But that's what I wanted to get at.
By Jews themselves.
That's what I wanted to get at. We talked about this last time,
mm-hmm.
als wir mit
Carmen und Sarah.
Genau. Da haben wir über jüdische Geschichtspflege gesprochen. Mhm. Und das ist ja etwas, das finde ich total krass, dass es im Judentum, also das ist der eine Aspekt, der das Judentum eigentlich ausmacht,
mhm.
ist die Geschichtspflege.
Genau.
Weil seit es das Judentum gibt, haben andere Leute versucht, uns auszurotten.
Ja.
Und da wurde ganz früh erkannt, wenn wir bewusst uns immer wieder klar machen, wo wir herkommen, mhm. wer wir sind, dann kann uns keiner von außen erzählen, wer wir sind. Und das ist ein ganz riesiger Faktor. Und Kolonialismus hat ja die eigene Geschichtspflege von Hunderten, von Tausenden von Völkern vernichtet.
Genau.
Und das ist, was mit dem Judentum ja auch versucht wurde.
Aber nie geklappt hat.
Die Story von Babylon.
Mhm.
Ja, The Sacking of the Temple. Dass der Tempel platt gemacht wurde, dass die Juden entführt wurden nach Babylon, in alle Himmelsrichtungen verstreut. Die Idee dahinter war genau das Gleiche. Das Vernichten des kulturellen Gedächtnisses eines Volkes. Und das Judentum hat sich aktiv dagegen gewehrt. Mhm. Und deshalb wurden auch Personen, die gerade sowas nicht gemacht haben, zu Heldenstatus erhoben in der Tora. Mhm. Alexander der Große, Kyros der Große, der das Perserreich begründet hat einen messianischen Status im Judentum. Mhm. Weil er gesagt hat, hier, baut euren Tempel wieder auf. Diese historische Selbstbestimmung, die Möglichkeit, also er hat den Juden die Möglichkeit zurückgegeben zu sagen, das ist unsere Heimat, da kommen wir her und das ist unsere Geschichte. Und das ist wahnsinnig wichtig, auch für eine kulturelle Identität.
Aber
und
das ist ja etwas, was ja wiederum versucht wird, dann in unseren Völkern, gerade so aktiv.
Genau, und das ist eben wichtig, weil der Kolonialismus hat das ja gerade zerstört, nachhaltig. Der weiße Mann kam rein und hat gesagt, vor uns gab es hier keine Geschichte.
Genau.
Wir bringen euch
Zivilisation,
die Aufklärung,
und den Glauben. Und
genau, und davor gab es hier ja nichts. Und wenn das lang genug
geglaubt wird,
durchgezogen wird, dann wird das irgendwann mal geglaubt.
Aber deswegen,
und dann ist es schwierig, die Wurzeln wieder zu finden.
Aber dann sind so diese Movements, diese diversen so Black Nationalist Movements quasi auch so bedeutend oder so effektiv in Anführungszeichen. Also das sieht man sowohl im afrikanischen Kontinent wie auch in diasporischen Völkern quasi. Dieser Versuch vor allem so, also ich meine Anfang des 20. Jahrhunderts mit Negritude zum Beispiel, Paris und Harlem und dann ganz, ganz krass so ab den 60ern. Ne? Also das siehst du zum Beispiel anhand von diese diversen Versuche quasi so quote unquote back to the motherland und dieses Afrocentrism, was ja groß geworden ist. Also dieses Versuch, wir müssen die Kulturen und die Errungenschaften des Kontinents quasi zu entdecken und diese hochzupreisen und höher zu preisen als die von Europäern, um unser Selbst, um unsere Identität und dann auch unser Überlebenswillen zu stärken.
Ja, Geschichte ist ja eben ein großer Teil von Identität. Ich meine, das ist ja das Klassische, schon vor Jahrtausenden, wenn man ums Lagerfeuer saß, dann hat man sich die Geschichten von den Ahnen erzählt und wo man herkam. Mhm. Wenn man sich die Höhlenmalereien anschaut, das ist nichts anderes.
Und wenn du nichts hast, auf den du zurückgreifen kannst, ist es halt ganz schwierig.
Also dann kann dir ja jeder herkommen und sagen, du bist das und das.
Genau. Und also das haben wir ja, ich glaube, in eins unserer ersten Folgen ja auch schon ein bisschen besprochen.
Ja, und ich meine, das ist ja auch immer in Diskussionen dann das Problem, wenn du tatsächlich dich mit Leuten auseinandersetzt, die ja auch diese eurozentrische Geschichte halt beigebracht gekriegt haben von klein auf. Mhm. Also ich habe zum Beispiel mit einem Kollegen länger mal diskutiert, aber er war halt einfach komplett davon auch überzeugt, dass halt viele wichtige Entscheidungen und viele wichtige Schritte in der Menschheitsgeschichte auch einfach nur aus Europa kamen.
Was absolut Blödsinn ist, weil es erst so gegen 1200, 1300
wurde Europa überhaupt relevant. Ich meine, davor war es halt wirklich ein Hinterland. Aber selbst die Römer haben zum Beispiel gesagt, so okay, alles, was nördlich vom Limes ist, ist eigentlich uninteressant.
Genau, das wollte ich halt gerade sagen. So, also alles, was nördlich der Donau war, war halt einfach auch so richtig so, ja, wie in Game of Thrones, ne?
Die yes, Wildlings. Honest. Ja, das ist, was der Limes war, genau. Die Mauer, um vor den Wildlings sich zu beschützen.
Das da oben, was wollen wir da? Das ist ja keine Zivilisation. Und schau mal, look at us now, or look at you people now. So.
Aber was ich halt krass finde...
Da kommt übrigens auch der Begriff Barbar her.
Ja, 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 genau.
Sie sind Bärtige.
Du weißt ja schon. Okay. Nee, nicht der Bärtige, sondern vom Griechischen, weil für die Griechen klang alles Nordische halt einfach wie Gebrummel.
Okay, ich dachte, das hieß die Bärtigen.
Ja, das kann man sich natürlich auch hinterher zurechtrücken, weil ja, Barbar heißt auch der Bart, klar, aber...
African History. Das Interessante ist ja, das Einzige, was man in Europa über afrikanische Geschichte beigebracht bekommt, ist Ägypten. Das ist das Einzige, was man über Geschichte vom afrikanischen Kontinent erfährt, wenn man im deutschen Geschichtsunterricht sitzt.
Momentan ist es ja auch so, dass die Sachen, die du über Afrika hörst, die in die Nachrichten es schaffen, die es dann wahrscheinlich auch irgendwann in die Geschichtsbücher schaffen werden, sind halt größtenteils negativ.
Ja, aber ich meine, wenn du halt weiter zurückgehst, eben wenn wir über Historical Narratives reden, alles, Also A, wir, im deutschen Geschichtsunterricht wird über Ägypten geredet. Ich glaube, das ist eins der allerersten Themen, wenn du anfängst in der 5. Klasse. War es jedenfalls bei mir. Mhm. Dass Ägypten Teil von Afrika ist, war mir erstmal nicht bewusst.
Nee, es wird ja auch irgendwo...
Weil es ausgeklammert wird.
Ja, also man spricht halt so über die Pyramiden und die wie heißen die eingewickelten...
Mumien.
Die Mumien, thank you, the Mummies. und dann irgendwie... Abgesehen davon ist alles aber über so tatsächlich diese hellenistische definiert. Also zumindest in meiner Erinnerung war es halt hauptsächlich so, die Griechen, die dann in Ägypten dann quasi...
Das kommt sehr viel, ja, das genau. kommt dann sehr schnell. Aber man redet im deutschen Geschichtsunterricht schon über Ägypten davor, noch vor dem hellenistischen Einfluss.
Dann habe ich vielleicht nicht aufgepasst. Sicher nicht aufgepasst.
Ui. Aber das Interessante ist, dass das ist der einzige Slice von Afrika, mhm. über den wir im geschichtlichen Kontext überhaupt irgendwas erfahren.
Also ist jetzt eine steile These, aber weil vielleicht sonst aber auch der Religionsunterricht keinen Sinn machen würde. Weil wenn du eine christliche Narrative erzählen willst, dann ohne Ägypten musst du geht auch nicht. Darüber, genau, dann musst du auch Ägypten mitnehmen.
Ich finde das nicht, das ist keine steile These, das ist echt gut. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Aber natürlich, wie willst du die Story von Moses in seinem Körbchen erzählen, wenn du nicht erklärst, genau,
wie kann die Ägypter die Bösen sein, wenn sie unterentwickelt sind, in Anführungsstrichen. Ja. Deswegen musst du halt musst du Ägypten als Hochkultur darstellen.
Naja, weitergedacht.
Oder als imperialistische Hochkultur.
Ich finde diese These überhaupt nicht steil. Ich würde die sogar weiterziehen. Und das ist ein Zitat von, oh Gott, ich kann seinen Namen nicht aussprechen, deswegen versuche ich es gar nicht. Das ist ein ehemaliger nigerianischer Museumskurator hier in München, der gerade verstorben ist. Okunui Windsor. I'm sorry, I'm totally butchering his name. I apologize. Rest in peace und so. Aber
you should see Vincent's smile right now.
He's like, oh, look at you, nice American, trying. Nee, aber der hat gesagt...
Ich habe nichts gesagt.
Nein, du hast nur gegrinst.
Und zu Recht. Auf jeden Fall, der hat gesagt, it's impossible to talk about Africa, any part of Africa or any topic regarding Africa, without talking about Europe. It is impossible for us to comprehend.
Mm.
Because we read...
Für uns als im Westen Lebende, oder?
Im Westen Lebende und nicht nur das, sondern auch überhaupt um... Das merke ich ja auch zum Beispiel, ich habe ja gerade abgeschlossen im Nebenfach in Kunstgeschichte. Und da hatte ich einen Kurs unter anderem, wo halt ganz krass auch über die Afrikaner natürlich gesprochen worden ist, mal wieder. But that's another story. Halt einfach nur, wie wir quasi auch zum Beispiel afrikanische Kunst begreifen, können wir nur begreifen... in unserem eurozentrischen kunsthistorischen Narrative und unsere Herangehensweise dessen. Also, sprich, wir können gar nicht über andere Kulturen, vor allem auch Afrika, sprechen, ohne als Europäer, ohne als Amerikaner zu denken.
Ja, aber weil es halt, die Frage ist ja, aus welchem Blickwinkel wird es betrachtet? Und ich meine, es ist ja auch eine Sache, Nationen, die viel Geld haben, haben viel Geld für Kunstforschung, kunsthistorische Forschung.
Und warum hat Europa so viel Geld?
Ja, genau. Aber es ist, aber klar, das sind dann die Leute, die stecken Geld rein, die haben die Manpower und die haben dann plötzlich die Deutungshoheit. Ja, genau. Super.
Und die haben traurigerweise auch die Exponate.
Genau.
Das ist ja auch so die Sache. Ich meine, was war das, glaube letztes Jahr? Oder Anfang dieses Jahres kam sogar eine Stellungnahme vom Kultusministerium zum Völkermord an den Nama und den Herero.
Mhm. Ach, jetzt erst.
Aber es kam keine Entschuldigung.
Ja.
Ja, das selbstverständlich nicht. Aber bleiben wir doch mal kurz bei dabei. Ne? Wir reden da von Deutschland, von einem Nationalstaat, der anerkennt der einen Genozid, Ausbeutung etc. pp. In Afrika anerkennt, an Hereros. In Namibia, sich dafür aber nicht entschuldigt. Und da kommen wir zum Beispiel auch was, da kommen wir zum Beispiel auf den Antisemitismus, der ja unter vielen Afrikanern und afrodiasporischen Menschen ja herrscht. Weil Deutschland zum Beispiel erkennt vollkommen an und entschuldigt sich auch ausgiebig und zu Recht, auch wirtschaftlich, finanziell entschuldigt oder ist gerade am Entschuldigen, gegenüber den Juden und dem Holocaust. Also ne, Versuche werden gestartet, in Anführungszeichen. Mhm. Und was ich zum Beispiel, das hat mich immer verwundert als Kind, ich habe von schwarzen Menschen, also afrodiasporischen Menschen, aber auch afrikanischen Menschen, immer wieder so einen Ticken so Antisemitismus mitgekriegt. So, ah, the Jews, and did it really happen?
Weil Neid.
Ja, und ich glaube, das ist halt so ein Neid, weil es gibt ja unfassbar viele Völkermörder, Mörder über die Jahrhunderte.
That statement long is a harsh indictment of humanity.
Yeah, it's a harsh indictment, right? But just if we're only speaking about the dark continent, if we're only speaking about the African continent itself, be it a couple hundred years ago up until like, I don't know, now, like literally today, there's a ridiculous amount of genocides happen. And a lot of which were also caused and committed by Europeans. And yet, we collectively in the West, we don't say, never forget Rwanda, never forget the Belgian genocide or the King Leopold II did and whatnot. Like, weißt du so, und ich glaube, dieser Neid äußert sich dann total fälschlicherweise in dann ein Antisemitismus tatsächlich.
Ja, aber das ist, ich meine, das ist ganz, ganz...
Like, what about us? Why them?
Das ist ja das Problem mit dem Grundsätzlichen, was, wenn wir immer wieder Aktivismus für certain causes haben, ist diese Saturation, das Gefühl, dass man sich immer nur auf einen Cause konzentrieren kann, statt zu sagen, hey, also dass man zusammenarbeitet an einem Cause. Was zum Beispiel, dass die jüdische Community nicht sagt, yeah, we were victims of genocide, let's work together that genocide worldwide, no matter who
Instead of dividing, like, we should all be, like...
And it's just a human thing, which is horrible, is that groups think of themselves first and others second.
Ja, ich meine, auf der anderen Seite, das ist ja auch so ein bisschen diese Divide-and-Conquer-Dynamik, die halt zum Beispiel auch Achebe in seinen Romanen anspricht, wo du halt letztlich die Leute gegeneinander aufhetzt, indem du zum Beispiel... Was ich meine, es wird ja immer vom Nahen Osten gesprochen. Aber was dann verschwiegen wird, ist zum Beispiel auch Sykes-Picot, dass halt letztlich einfach nur in, ich glaube, London oder Paris, sich Leute hingesetzt haben, irgendwelche Linien auf Papier gemalt haben. Also ohne irgendwelche Rücksicht auf die historischen Entwicklungen, die da waren, Rücksicht zu nehmen. Ich meine, es gäbe ja auch... teilweise, wenn du nicht wahllos Gruppen und Völkergruppen zusammengeworfen hättest, in zum Beispiel Nigeria, wo du dann den Biafra-Krieg losgebrochen hast, weil halt die Völkergruppen untereinander natürlich, weil sie schon als in Stein gemeißelt gesehen haben, dass dass es Nigeria gibt oder dass sie jetzt zusammenleben müssten und jeder dann selber natürlich am meisten Einfluss auch haben wollte. Das wäre ja gar nicht passiert, wenn du gesagt hättest, okay, hier gibt's halt Ibo-Land oder du lässt einfach keine Staatengrenzen da ein.
Wenn du halt so Staatengrenzen ziehst, das Interessante ist ja, wenn du dir europäische Staatengrenzen anschaust, es hat ja Jahrhunderte des Krieges gebraucht, der Menschenmetzelei, bis sich die Staatengrenzen in Europa mal langsam rauskristallisiert haben.
Das ist erst vor kurzem ja halbwegs stabil geworden.
Genau. Und das waren Jahrhunderte des Mordens, des Totschlagens. Und diese gleiche Entwicklung gab es auf jedem anderen Kontinent auch. Und wenn da eine andere Macht hinkommt und sagt, so, das sind jetzt die Linien, dann sind diese jahrhundertelangen Entwicklungen, die viel Menschenblut gefordert haben, plötzlich hinüber und müssen von Neuem anfangen.
Naja, es ist halt auch der Effekt von Entitlement. Ich meine, Kongo-Konferenz war eine Gruppe von Jungs, die gesagt haben, so Kinder, wir haben jetzt einen Kuchen und jeder soll jetzt ein gleiches Stück Kuchen kriegen. Scheiß drauf, wem dieser Kuchen eigentlich gehört. Und das sind halt... Und deswegen hast du halt die modernen Probleme.
Ja, aber weil eben die eine Entwicklung, die sich eh schon hunderte von Jahren hingezogen hat...
Die wurde ja nicht anerkannt. Die wäre irrelevant.
Ja, aber diese Entwicklung gab es in Afrika ja ganz genauso wie in Europa. Dass es Völker gab, die sich aneinander gerieben haben und irgendwie stellen sich Grenzen heraus. Ja. Und dann kommt eine neue Macht, teilt das völlig anders auf.
Genau.
Und diese ganze Entwicklung ist halt hinfällig und dann hast du halt, das ist wie tektonische Platten, die aneinander stoßen. Wenn sich diese Spannung dann wieder neu aufbaut, dann muss die sich wieder entladen.
Genau.
Und teilweise hast du ja noch nicht mal harte Grenzen gehabt. Also es war ja wirklich einfach so, okay, Hier hast du das eine Volk und dann...
keine offiziellen Grenzen, aber diese Grenzen stellen...
Naja, halt nicht Grenzen, wie wir es in unserem eurozentrischen Sinne kennen.
Nicht auf einer Karte gezogen.
Genau, aber nein, aber auch noch nicht mal so, dass du halt wirklich... Es ist halt Natur und teilweise, wenn du jetzt sagst, okay, das Natur gehört allen, dann macht es ja auch gar keinen Sinn, irgendwie zu sagen, okay, hier muss man überhaupt eine Grenze ziehen. Das Land dürfen wir benutzen und das dürfen die anderen benutzen.
Ja, aber das gilt ja nicht allgemein. Es gab ja auch die diverse Königreiche in Afrika, die tatsächlich ihre Grenzen abgesteckt hatten. Und
klar, aber das ist natürlich auch die andere Sache, dass man irgendwie immer, wenn man sich dann afrikanische Geschichte sich anschaut, dass man das dann auch immer im Fokus, das war ja das, was Elsie gesagt hat, im Fokus irgendwie als Europäer oder als Amerikaner betrachtet, dass man halt sagt, okay, es gab ja auch Grenzen und es gab ja auch Königreiche, aber selbst wenn es die nicht gegeben hätte, ändert es ja nichts daran, dass einfach ein Eingriff geschah, der zu Unrecht war.
Ja, aber worauf ich hinaus, es ging nicht darum, dass der Eingriff zu Unrecht war, sondern dass einfach dieser Eingriff eine Entwicklung, eine kulturelle Entwicklung kaputt gemacht hat und zurückgesetzt hat, die Jahrhunderte schon lief. Also dieses, dass verschiedene Völker sich aneinander reiben, das ist ein Fakt der menschlichen Geschichte. Das ist egal, auf welchen Kontinent du guckst, das ist egal, in welche Kulturen du guckst. Menschen haben den Hang dazu, sich gegenseitig auf den Kopf zu hauen.
Ja, das ist halt menschlich.
Genau. Und dieses Rausbilden von, und sagen wir nicht Grenzen, aber von da sind wir, da seid ihr und damit können wir beide ganz gut leben. Das ist ja eine Entwicklung, die sich einfach über Jahrzehnte, über Jahrhunderte zieht. Wie gesagt, das ist mein Beispiel mit Europa. Das ist Jahrhunderte des Krieges gefordert hat, bis irgendwann sich Nationen rausgebildet hatten und so. Und jeder sagen konnte, okay, hier seid ihr, hier sind wir, alles gut. Und diese Entwicklung gab es eben, wie gesagt, auch in Afrika. Und wenn diese Entwicklung halt zerstört wird, dann wird da was zurückgesetzt, was ich nochmal neu entladen muss, weil sich Kulturen immer ein paar Grenzen, seien es auch nur gedacht, einfach dieses, hier kann ich gut leben, hier kannst du gut leben. Mhm. Und das wird nicht in den seltensten Fällen, weil wir Menschen sind, wird das über zivilisierten Austausch passieren, hey, lass uns drüber reden, wo wir uns niederlassen, sondern man haut sich gegenseitig auf den Kopf. Und dadurch, dass die Kolonialmächte diese Entwicklung kaputt gemacht haben, hat das diese Entwicklung zurückgesetzt.
Aber Jungs, mal ganz kurz. So, ne, okay, das kann jeder auch irgendwie so ein bisschen gerade nachlesen, insofern er nicht nur auf Wikipedia geht oder die englische Wikipedia. Aber worauf wollen wir jetzt bei unserem Gespräch jetzt so ein bisschen hinaus, wenn wir über Historical Narrative sprechen? Haben wir ein Proposal zu, wie wir anders an Geschichte rangehen können, vor allem auch als Minderheiten, oder?
Ich glaube, ich fände es gut, wenn es Historical Electives gäbe. Also wenn Geschichte nicht unbedingt als das ist der Geschichtsunterricht präsentiert wird, weil so wird Geschichtsunterricht präsentiert. Man hat Geschichte und es wird präsentiert als das ist die Geschichte der Welt. Sondern wenn es konkreter wäre, also wenn man sagen könnte, du hast eine Geschichtsstunde, aber dich interessiert die Geschichte von diesem Fleck und von diesem Fleck. Und wenn du quasi, sagen wir, in der siebten Klasse hast du verschiedene, das ist alle siebten Klassen, verschiedene Geschichtsklassen haben. Also, weil du kannst einem Menschen nicht alles beibringen, das ist unmöglich. Aber wenn allein schon durch das Angebot, sagen wir, hier wird afrikanische Geschichte unterrichtet, hier wird europäische Geschichte unterrichtet, hier wird nahöstliche Geschichte unterrichtet, hier wird asiatische Geschichte unterrichtet. Und das sind immer noch viel zu große Felder. Das aber ist alles viel zu groß. Aber es suggeriert schon von Anfang an dem jungen Menschen, hey,
es gibt mehr.
Es gibt mehr. Und ich lerne hier nur einen Teil. Und wenn ich mich mit meinen Mitschülern austausche, kriege ich das größere Bild.
Also du plädierst dafür, dass man sich quasi die Örtlichkeiten mehr wählen kann quasi. Also du plädierst quasi für eine Umschulung oder Umbau des Schulsystems.
Dafür plädiere ich sowieso grundsätzlich. Ja, ne?
Und ich nehme mal an, halt aber innerhalb quasi dieser Umstrukturierung des Schulsystems, egal welches Thema du wählst, dass quasi trotzdem die Grundkenntnisse von Geschichtslesungen, was weiß ich, wie man es nennt, vermittelt werden.
Es geht halt darum, dass allein durch den, wie Geschichte präsentiert wird, dir klar gemacht wird, das ist nicht die Geschichte, sondern nur ein Teil der Geschichte. Weil das ist ja, womit die meisten Menschen rumlaufen, ist, sie haben Geschichte gelernt in der Schule und glauben, das ist die Geschichte.
Und Vincent?
Eine Sache, die auch noch auf jeden Fall angesprochen werden muss, ist, was ist überhaupt Geschichte und wer entscheidet, was Geschichte ist. Weil es ist ja eine Sache, die ich jetzt vorhin versucht habe auszudrücken, aber es kam vielleicht nicht so ganz rüber. Die Problematik, die ich sehe, ist ja auch immer, dass als Geschichte nur akzeptiert wird, was in doofen Worten gesagt eine Entwicklung nach sich zieht oder quasi einen Fortschritt im Sinne von, ja, und dann kam die wissenschaftliche Revolution und dann kam zum Beispiel, was weiß ich, dann kam die Dampflok. Und die Dampflok wird dann als historisch relevant gesehen. Mehr noch als die gesellschaftlichen als der gesellschaftliche Wandel, der zu der Zeit dann natürlich auch passierte.
Dann hast du Geschichte anders beigebracht bekommen als ich.
Ich glaube nicht, dass in Berlin und Bayern jetzt Geschichtsunterricht so großartig anders unterrichtet wurde. Wie gesagt, das war ein Beispiel, wo es halt darum ging. Also ich sag nicht, dass gesellschaftlicher Wandel gar nicht angesprochen wird. Aber ich sage das, und das war zum Beispiel auch ein Punkt, den es gibt von Caroline Criado Perez, gibt's das Buch Invisible Women, wo sie so ein bisschen auf Data Bias eingeht. Mhm. Und in dem Buch geht sie halt auch darauf ein, dass letztlich haben ja Frauen auch wenig Geschichte oder weniger Geschichte, weil historisch werden viele, viele Sachen wie Kriege wichtiger als gesellschaftlicher Umgang mit Frauen als Thema behandelt.
Es wird auch grundsätzlich nicht aus der weiblichen Perspektive berichtet. Das ist ja das Problem. Dadurch, dass wir Jahrhunderte des Patriarchats hatten und haben, ist es ja so, dass wer schreibt die Geschichte? Männer schreiben die Geschichte. Dieses Data Bias gibt es ja auch in Medizin, im Prinzip Forschung, die sich auch speziell mit Medikamenten, die für Frauen gedacht sind, dass es nur mit männlichen Testpersonen.
Ja, oder zum Beispiel so Auto-Crash-Tests.
Genau.
Halt nur so an männlichen Körper.
Da gibt's etliche Beispiele. Aber der Data-Bias in Geschichte ist ja dann eben, dass es einfach verschwiegen wird. Dass du halt sagst, okay, der Mann ist rausgegangen mit Steinsperren und hat gejagt und keine Ahnung, die Frauen weiß man nicht.
Ja, die Geschichtsschreibung wird halt von Männern gemacht.
Für Männer.
Wenn du eine Höhlenmalerei siehst, ja, das hat ja ein Mann gemacht. Nein, weil wenn du dir die Handgrößen anschaust und die vergleichst, scheint es auch teilweise, dass Frauen genauso Höhlenmalereien machen.
Ich will mal anmerken, dass es auch sehr, sehr kleine Männer gibt, die
ja, mit hier,
kleinen
hallo, Händen. Hallo.
Ich wollte gerade sagen, unsere Hände sind so gleich groß ungefähr.
Scheint wohl auch Beweise zu geben, dass es da eben auch von Frauen Höhlenmalereien gemacht. Und was ja Sinn macht, ich meine, du kannst ja nicht 50% der Menschheitsgeschichte einfach verschweigen, aber das wird ja gemacht, weil, wie du schon sagst, Nathan, weil halt die Geschichte von weißen Männern erzählt wird.
Neuere Geschichte wird von weißen Männern erzählt. Ältere Geschichte wird von Männern, Punkt, erzählt. Also die Tora, das waren keine weißen Männer, die geschrieben haben.
Naja, die Frage ist auch wiederum, what do you define as white? Because, you know,
Ancient Persians were not white and ancient Egyptians were most definitely not white.
Yeah, I know, but when we talk
about... But the people who wrote those were definitely men.
Yes, they were definitely men, but, you know, we need to do an episode on the definition of whiteness. But.
Yeah, but I just disagree. es gibt sehr viel mehr Geschichtsschreibung von
Männern, Punkt.
Von nicht weiß weißen Völkern als weißen Völkern. Allein aufgrund der Tatsache, dass wir eine 120.000-jährige Geschichte des Homo sapiens bisher haben und nur die letzten 2000 Jahre sind eurozentrisch. Mhm. Und wir haben sehr viel mehr, wir haben von den Sumerern, wir haben von den Assyrern, wir haben von den Persern, von den Ägyptern, das sind alles Völker, von denen wir sehr viel mehr Geschichtsschreibung haben als das, was wir heute haben.
Ist ja auch nochmal so eine Sache, dass man davon ausgeht, dass halt irgendwie die Geschichte immer von irgendwelchen Leuten überliefert wurde. Manchmal wurden halt auch einfach nur Geschichten überliefert und da sind ja auch viele, da weißt du ja auch einfach gar nicht, ob das dann von Männern oder Frauen überliefert
also
wurde.
Also
die ersten Schriftbeispiele waren einfach nur ein Typ, der geschrieben hat, so keine Ahnung, 15 Felder mit Weizen. Das ist keine Geschichtsüberlieferung, das ist einfach nur Buchhaltung.
Ich wollte gerade sagen, so für mich fängt das alles, das Ursprungsproblem jetzt aus unserer Perspektive in 2019, it all starts with Jesus. And you know why? Because, you know, we talk about, you know, the world and world history for the last, 2000 years, and it usually begins with the Christian narrative from Jesus. Here's where it starts fucking with us. This motherfucker pulled a Michael Jackson on us, pretending he was white. I'm not saying he diddled kids, but who am I to know that or not? But anyway, it's just the fact that, you know, he changed himself.
He did not. Europeans changed him.
Well, the people around him, his homies who were not really his homies, apparently. And then it all started. Then it all went downhill. I'm just tired. And I'm just like, for me, also diese ganze Sache über historische Narrative, klar, uns ist klar, es wird, Geschichte wird immer, oder bis vor kurzem, hauptsächlich von Männern geschrieben. Das können wir mal uns drauf einigen. Es würde hauptsächlich auch, oder eigentlich fast immer, egal wo du bist auf der Welt, Geschichte wird immer geschrieben von die Personen, die gewonnen haben oder am meisten Macht haben.
History is written by the victors. Das ist ein klassischer...
Yeah.
But today, now, here... Especially if I look at myself, you know, I look at myself as a person whose demographics has, at least for the last couple hundred of years, have been historically dominated, and whose history was not seen as valued, whose bodies were not seen as valued or even as human. I now have to look at what I'm taught in school, or what I'm even have easy access to read, which is now thankfully changing, and I have to just take every little bit of history I see, especially regarding myself and quote-unquote my people, and raise a fucking eyebrow. And then I have to consciously say, ah, really? And I have to double-check who's writing what and why. Also sprich, ich glaube, wenn du Minority bist in unserem Zeitalter, musst du einfach alles irgendwie ein bisschen in Frage stellen und dich auf deiner eigenen persönlichen Suche begeben. It's about history must become almost like a spiritual search.
And that's what Judaism is about.
Hey! Ladies and gentlemen, we are all now become Jews.
I love that monologue. That was a great monologue, by the way.
I bring the really best good. Like bits, like all.
Genau, das ist auch genau der Punkt, dass du nicht nur kritisch sein musst, wie du sagst, Ezzy, sondern dass du halt auch wirklich hinterfragen musst. Und das bei anderen Leuten halt auch anstoßen musst, so, was ist wirklich Geschichte? Weil, wenn du nur sagst, okay, das waren jetzt die Beispiele, die ich vorhin gebracht hatte, irgendeine Dampflok oder auch der Wandel der Gesellschaft während der industriellen Revolution. Wenn du nur sagst, und das ja dann eben auch nur der männlichen, wenn du nur sagst, dass das Geschichte ist, dann fehlt was. Und deswegen musst du halt auch einfach umdefinieren, was Geschichte ist. Geschichte sind auch einfach Ammenmärchen, die man sich erzählt. Geschichte sind auch, wie war die Situation von einer Frau während der industriellen Revolution. Scheiße. Und genauso...
Scheiße. So zusammengefasst.
Und das ist halt, glaube ich, so die Sache, dass du halt sagst, okay, Geschichte ist nicht nur, keine Ahnung, Napoleon steht auf einem Schlachtfeld und nimmt irgendwelche bayerischen Dörfer ein, sondern Geschichte ist halt auch, dass du sagst, okay, wie haben die Afami-Leute gelebt vor 200 Jahren? Wie haben die Leute gelebt vor 300 Jahren? Und wie war das Bild von Männern? Wie war das Bild von Frauen? Wie war das Bild von auch non-binary Folk? Ich meine, das ist ja auch teilweise so die Sache, dass du sagst, okay, eigentlich war viel so Homophobie und auch Transphobie und alles Mögliche kam halt auch erst mit dem christlichen Glauben. In vielen Gegenden.
Also gerade Homophobie war, hättest du in der antiken Welt, hätte dich jeder blöd angeguckt.
Yes. Hey, let me fuck my little 14-year-old boy, okay?
Yes, that's what I bought him for.
Also abgesehen von der Pädophilie in der Antike, aber einfach tatsächlich so in vielen, das wissen wir ja, in vielen Native American Völkern zum Beispiel, in den Amerikas oder auch in vielen afrikanischen Völkern. So what, you were gay or lesbian? Alrighty. Because also, and that brings me also to another thing. Because, and this is kind of a bit of Ausschweif for our Folge, but I'm going to go in there anyways. Because partnership in the creation of children, Nachkömmlingen, was not necessarily automatically coupled with sexuality or romance.
In ancient Rome, it was expected that you married to have children. Mm-hmm. But sex for fun was had with boys.
Exactly, because our concepts of monogamy are fucking skewed, but like, you know my thoughts of monogamy. Yeah. So.
One thing, über Geschichte, Geschichtsschreibung, das ist, und Geschichtsforschung, da hat's in den letzten Jahrzehnten eine interessante Änderung gegeben. Ich gehe ja, was Geschichte angeht, immer ein bisschen weiter zurück als ihr, weil ich einfach diesen Fokus habe.
Yeah.
Und gerade bei persischer Geschichte, das, worauf man sich, bezogen hat, war Herodot. Mhm. Und der hatte einen ganz klaren Bias. Der Typ war Grieche. Ja. Für den waren die Perser böse.
Ja.
Deshalb haben wir bei einem Film wie 300 wird Xerxes so dargestellt, wie er dargestellt wird.
He does not have drawn on abs.
Ja. Es wird einfach festgestellt, nein, es gibt einen holistischeren Ansatz an Geschichte. Dieses, ja, wir können uns nicht nur auf diese Quelle beziehen, wir müssen uns auf alles Mögliche beziehen, weil das ist die Geschichte, wie sie von den Siegern geschrieben wurde und nicht mal wirklich die Sieger, das ist die Geschichte von den Leuten, die vor uns kamen, die am lautesten geschrien haben, von denen wir am meisten Schriftstücke haben. Die weißen Männer, von denen wir die meisten Schriftstücke haben. Und diese Geschichte mag in Anführungsstrichen wahr sein für die, aber es ist nicht die Wahrheit.
So, und, is history the Matrix? Das ist halt auch eine legitime Frage. In a way it is.
History is basically whatever we make of it. Und es ist halt wichtig, dass eben mehr Sachen historisch beleuchtet werden. Und und there's out of all these histories, there's a lot of stories to be written from. And that's also how we make history.
And I think there's also another thing that we have to keep in mind, especially now, okay, 2019, we're slowly learning about histories or just simply what objectively happened in other places of the world. And I think the key is a certain amount of objectivity and to not say this was good, this was bad, but this simply happened without this, and it wasn't fake news, you know, it actually literally happened, Punkt. Und da in, sich möglichst einer Wertung zu enthalten.
Aber es ist halt eben schwierig, also gerade bei älteren Sachen, zu sagen, what exactly happened? This person says this and that happened. The other person says this and that happened. So something happened, but we don't know exactly what.
And specifically,
because we don't know whether we can trust person A or person B, or whether both are untrustworthy.
And what's been interesting is, you know, for example, when we had the advent of film, be it, and so, for example, for the wars, for the World War II especially.
The propaganda,
The propaganda films, but you also had these quote-unquote documentaries that were always then shown in actual cinemas, for example. There's this big Netflix documentary series on it. Anyways, and then in the 60s, for example, regarding civil rights and also so the 68er protests and so weiter, people believe what they saw because they actually saw it for their own eyes through their little screen. Now, fast forward to today, where you can no longer necessarily trust a video because that can be doctored. So we're changing.
But that's important that we learn that, because that's what has happened throughout. When, again, ancient kings used writings, used reliefs and steles and stuff like that to write down their version of history. And it's important that if you want your history to be alive, to write it down and tell it and not tell someone else's version of history, but your history, because other people will try to write your history as well.
So basically, write your own shit.
Yeah.
Yes.
Yeah.
But then also, don't try to imitate other people's history.
No. I mean, we'll do that anyway, because history
monkey
is a wheel.
See, monkey do.
Da wollte ich auch noch ein bisschen drauf hinaus. Es ist natürlich für deine Psyche unglaublich jarring. Wenn du die ganze Zeit halt nur irgendwelche Geschichten von Feldherren hörst und Feldherren, die irgendwelche Länder einnehmen und Städte und wie auch immer. Und wenn du dann über deine eigene Geschichte in Anführungsstrichen dich anfängst zu informieren, aber dann halt siehst, okay, es ist halt nicht so heroisch oder es ist nicht so grandios oder wird nicht so grandios berichtet. Aber da finde ich, ist halt das auch, was Ezzy angesprochen hat, wichtig, dass du halt sagst, okay, du betrachtest es halt sachlich. Es ist halt einfach so, dass gewisse Sachen passiert sind und die haben über mehrere Jahrhunderte halt in die Gegenwart geführt. Es ist nicht so, dass es muss eine afrikanische Dampflok geben oder sowas. Und das ist ja, sowas ist ja ein Gedanke auch bei dieser bei diesem Hindu-Nationalism, dass du halt sagst, ja, wir haben ja schon vor Hunderten von Jahren Klimawandel vorhergesagt und es sind wirklich verrückte Sachen, die teilweise auch von den Hindu Scientific Meeting, die halt da einfach abgesegnet wurden, weil es halt diese Hindu Nationalist Ideology so ein bisschen anfacht.
Aber mal ganz kurz zurück zu diesem Heldentum-Dings. Also klar, es ist needless to say, it's a bit shitty to always be told, you poor, unterdrückt people, if you will. Ne? Mhm. Ja. Also man klar, da gibt es irgendwo eine intuitive Suche nach dem Heldentum. In meinem Fall zum Beispiel ne, The Rise of Afrocentrism. That's what it was. Mhm. Having said that, though, ist es ganz, ganz wichtig, auch tatsächlich sagen zu können, okay, shitty things happen, Punkt. Also ja. Zum Beispiel in meinem Fall mütterlicherseits, ne, alle Sklaven, außer die White Rapists, but let's not talk about them. Also, es ist wichtig zu wissen, dass es das gab. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe vorgestern eine Serie angeguckt, ganz zufällig, und es hat in 18th Century North Carolina gespielt. Und da war halt eine Plantation, ne? Ich habe diese Serie nicht gezielt ausgesucht, mhm. weil ich inzwischen sowas nicht mehr anschaue gerne. Aber ich habe es angeschaut. Und lange Rede, kurzer Sinn, da würde ein afrikanischer Sklave aufgehängt mit so einem riesen Fischhook durch seinen Bauch und er würde von seinem Bauch quasi auch aufgehängt an einen Baum. Hm. So, und das siehst du dir, oder ich schaue das an und denke mir so, well shit, that shit probably actually happened numerous times. And then you realize, or I realize, oh shit, that happened to certain people who I'm related to as well, up until very recently. And I think, although it can be very, very detrimental to constantly think of quote-unquote victimhood, I think it's also necessary to find a balance. You can't make this excessive search for Heldenzoom, just like you can't also excessively believe the victim narrative. You have to find balance yeah. in both. You have to acknowledge in your spiritual journey, that is history, the complexity of it all.
Yeah.
And that takes a certain amount of maturity and big ass balls or clitori.
I don't know if that's the right plural, but... Ich habe da noch zwei Gedanken zu.
Okay.
Einerseits wäre da dann eben auch wichtig, Ungerechtigkeiten anzusprechen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, wer macht Afrikanistikforschung? Weißt du, es sind halt immer irgendwelche
weißen Profs in der LU,
weißen Kids aus Berlin mit Dreads, die halt dann Afrikanistik studieren. Und auf der anderen Seite hast du dann halt wirkliche Experten, die von Mali meinetwegen in die USA fliegen wollen, weil die Afrikanistik-Konferenzen sind halt auch in den USA.
Ja.
Und da kriegen sie dann halt zum Beispiel ihr Visa nicht, weil die amerikanische Immigrationsbehörde nicht glaubt, dass sie wieder gehen. Und das sind gestandene Wissenschaftlerinnen, wo du halt sagst, okay, das ist einfach nur entwürdigend, dass eine Wissenschaftlerin, dass ein Wissenschaftler nicht zu einer Konferenz fliegen kann, wo er oder sie Experte sind oder Expertin, weil historisch natürlich das Land, in dem die Konferenz ist, einfach nicht glaubt, dass die Person ein Wissenschaftler sein kann.
Aber diese Xenophobie und damit attached auch Racism ist ein sekundäres Problem. Primäres Problem ist, warum in 2019, why the fuck am I learning about, also gerade jetzt auch eine Kunstgeschichte, ne? Ich hatte einen Kurs über afrikanische Stoffe. Why am I sitting in front of Professor Dr. White Woman, who's very, 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 very white, who on top of that, I'm sitting in a course, by the way, as the only black person and the only person with legitimate African origin, and I know she is telling me misinformation. Also zum Beispiel, wir hatten halt eine Sitzung tatsächlich über Stoffe der Elfenbeinküste. Und dann hat sie den fucking Unabhängigkeitsdatum falsch gesagt. Zweimal. Und als ich sie darauf hingewiesen habe, naja, also Frau Kwa, ich glaube nicht, dass, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es da war. No, bitch, I know! Also lange Rede, kurzer Sinn, why am I sitting there learning about Africa from a white person?
Because you're stomped everything. I mean, that's the thing. History is written by the victor.
Aber heute and, immer noch frustriert
yeah,
mich
und das. Das ist ja, I think... Diese eigene Geschichtsschreibung, die muss halt...
Die ihr geschafft habt, also auch.
Doch, man kann das Glück haben, dass einem Geschichtsschreibung geschenkt wird, wie die Juden mit Alexander genau. dem Großen oder Kyros. Aber das ist die Ausnahme. Mhm. It's really...
And the rest of us just have to see...
But that's why stuff like the thing that Lupita Nyong'o is doing mm-hmm. with HBO, like Tomi Adeyemi is doing with her novels, mm-hmm. reclaiming your own history, reclaiming your own stories, that's a process. I mean, that's a long, involved process, but it's a process that is happening, thank God.
And I think that is a good Schlusswort.
I thought yours was a better Schlusswort.
Thank you. But Mr. Vincent is keeping the shit going. Yeah. All right.
Do you want to have a Schlusswort too? Just one?
Also zum Schluss kann ich eigentlich nur noch eine Sache empfehlen. Er heißt Dr. Keith Hamaimbo und er ist Bildungsreferent in Bielefeld. Too. Er hat vor kurzem ein Buch rausgebracht, Errungenschaften Afrikas, was halt genau auf diesen Geschichtsunterricht auch so ein bisschen abzielt. Im Prinzip zählt er halt auch einfach Sachen auf, die oftmals einfach verschwiegen werden über afrikanische Geschichte, zum Beispiel, dass auch der reichste Mann der Welt zum Beispiel Afrikaner war für eine Zeit lang und das halt auch, was war das andere Beispiel, Kaiserschnitte gab es in Afrika schon lange, bevor in Europa sowas überhaupt sich ausgedacht wurde. Quasi ein ganzes Buch, wo man einfach nur so die afrikanische Geschichte einfach auch mal feiern kann, weil einerseits ist es natürlich, wie wir gesagt haben, wichtig, sachlich zu bleiben, aber manchmal brauchen wir auch einfach nur Empowerment.
Mm-hmm. Yep.
And with that,
and on that note,
we're at the end of our episode.
Can we do the next Folge? I'm not woke enough. I'm not woke enough and awake enough. I mean both. See, that's what I mean. It is too early to be recording. Okay.
We'll do the next episode a bit later.
Thank you.
Genau, die nächste Episode wird auch eine Jubiläumsfolge, weil wir dann schon ein Jahr around sind.
Ach du Scheiße.
Dann sollten wir uns aber wieder alle zusammensetzen, finde ich, wenn es eine Jubiläumsfolge ist.
Ja.
Alles klar.
Besprechen wir.
Dann genau. Ansonsten, wie immer, diskutiert mit uns auf Instagram oder Facebook. Und
liked uns und subscribed und gebt uns ein Rating, bitte. Vor allem, wenn ihr auf iTunes hört.
Genau. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Bye.